Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Die Europawahlen im Juni rücken langsam näher, aber die Berichterstattung darüber findet immer noch selten auf Platz 1 statt. Zu kompliziert, schwer vermittelbar, heißt es dazu oft. Dabei gibt es über die Berichterstattung im Vorfeld der Wahlen so viel Desinformation wie selten. In den kommenden Wochen stellen wir bei Medias Res einige Medien vor, die sich zum Ziel gesetzt haben, Europa zum Thema zu machen. In einer solchen Reihe darf das Medienprodukt Politico aus dem Hause Axel Springer nicht fehlen. Als Tageszeitung wurde es 2007 in den USA gegründet und wurde 2015 als europäische Ausgabe veröffentlicht und im August 2021 für eine spektakuläre Summe vom Axel Springer Verlag erworben. Seit diesem Februar gibt es nun auch eine deutsche Ausgabe von Politico. Gestartet ist sie mit dem noch kostenlosen Newsletter Playbook. Und mit dem Executive Editor Gordon Ripinski möchte ich jetzt über dieses Produkt sprechen. Guten Tag.
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Herr Ripinski, Ihr Newsletter verspricht ja, die Vorgänge auf den Schreibtischen der Macht zu entschlüsseln. Der Blick soll sich dabei von Deutschland auch auf die Machtzentralen in Europa weiten. Wie gelingt Ihnen das denn? Haben Sie dafür eigene Korrespondentinnen und Korrespondenten?
Ja, sogar mehr als das eigentlich. Wir haben ja ein großes Büro in Brüssel, das 2015 schon gestartet ist. Da arbeiten jetzt mittlerweile mehr als 100 Menschen. Und das ist eigentlich viel mehr als das, was man sich so unter ein oder zwei oder drei Korrespondenten vorstellt, sondern das ist wirklich ein in die Tiefe gehendes Reportings aus Brüssel. Und damit sind wir ja in Brüssel bekannt geworden. Und jetzt geht es uns darum, dieses Wissen, was dort vorhanden ist, eben auch nach Berlin zu bekommen und damit eigentlich etwas umzusetzen, was wir hier eigentlich alle schon längst subtil verstanden haben, nämlich dass die meisten Gesetze aus Europa kommen und dass da ganz viel Relevantes geschieht, was wir unbedingt mal in Berlin verstehen sollten.
Wen wollen Sie denn erreichen? Politiker und Journalistinnen in Berlin-Mitte oder auch den Kfz-Meister in Görlitz? Es leben die Klischees.
Wenn der Kfz-Meister in Görlitz sich sehr für Politik interessiert, dann sehr gerne auch den Kfz-Meister aus Görlitz. Aber ansonsten all diejenigen, die politisch in ihren Jobs arbeiten, die politisch denken und politisch entscheiden müssen. All diejenigen, die sich also für das interessieren müssen, was in Berlin, aber eben auch in Brüssel passiert. Und wir wollen eben diese Verschränkung machen mit dem Berlin Playbook, aber eben auch mit unseren Brüsseler Kolleginnen und Kollegen, dass wir all das hierher holen und erklären, was relevant ist. Und wenn Sie mal schauen, was in diesem Jahr passiert ist, vom Lieferkettengesetz bis zum Verbrenner aus, das war schon vorher, die Plattformrichtlinien, all solche Dinge, um die man sich vielleicht sonst nie gekümmert hat. Das German Vote ist eigentlich ein Begriff, der erst in diesem Jahr so richtig bekannt geworden ist. Dann gelingt das aus meiner Sicht schon. Und das Bewusstsein für Europa, das steigert sich und das muss auch sein. Wir haben im übernächsten Monat dann ja die Europawahl. Also es wird Zeit, dass wir uns dafür interessieren und das dann eben auch für all diejenigen, die es wissen müssen, auch verständlich machen.
Bisher schreckte man ja auch vor solchen paneuropäischen Medienprodukten zurück, weil die unterschiedlichen Sprachen, die in den Mitgliedsländern gesprochen werden, eine Barriere darstellten. Jetzt gibt es mittlerweile ja sehr gute technische Tools. Verfahren Sie mit denen? Nutzen Sie die?
Also jein, wir nutzen sie insofern, als dass wir zum Beispiel mal für unsere Hintergründe Texte beispielsweise aus dem Französischen oder so erst übersetzen. Aber das ist dann trotzdem noch nicht der journalistische Standard, den wir haben. Und da geht es wirklich um Hintergrundpapiere. Bei uns ist es ein relativ einfaches Prinzip. Unsere Produkte, unsere Newsletter und Podcasts erscheinen in Brüssel auf Englisch und dann in den Ländern wie Deutschland in der Landessprache, also Deutsch oder in Frankreich, auch Französisch. Aber es gibt natürlich einen Austausch zwischen Paris, Brüssel, London und Berlin. Und da arbeiten wir dann natürlich mehrsprachig. Also Politico ist wirklich ein europäisches Projekt. Auch wenn Sie bei uns den Newsroom besuchen in Brüssel, dann werden Sie feststellen, dass da fast aus jedem Mitgliedstaat jemand arbeitet. Und das macht uns, glaube ich, auch aus. Und ich glaube, in Wahrheit reflektiert es auch die Realität unseres Lebens in Deutschland, nämlich als großer, großer Teil in der Mitte von Europa. Und der Journalismus muss da nachziehen. Und da wollen wir einen Beitrag leisten.
Das heißt, Sie finden die Berichterstattung über Europa auch deshalb attraktiv, weil sich das Produkt, das Sie dann haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in andere Mitgliedstaaten vermarkten lässt? Also gerade sind ja einige Chefredakteure aus Ihrem Verlag in die USA aufgebrochen, um dort mit Kollegen zu diskutieren, wie man die Zusammenarbeit mit Springer-Marken international intensivieren könnte. Welche Rolle spielt denn der europäische Markt dabei?
Also eigentlich ist es fast eher andersrum bei uns. Wir haben ja in Europa begonnen 2015. Wir haben dort das Brussels Playbook etabliert und sind dann von dort aus in die Mitgliedstaaten eigentlich ausgeschwärmt. Zuerst nach London, damals tatsächlich noch EU, dann Paris und jetzt eben Berlin. Und das kann aber auch eventuell nur der Anfang sein. Also wir sehen natürlich, dass diese Gesetzgebung und auch die Kompetenz in der Berichterstattung über Gesetzgebung, die wir haben in Brüssel, natürlich nicht nur in Deutschland oder in Frankreich relevant ist, sondern auch in anderen Ländern relevant sein kann. Das heißt also, vielleicht ist es auch nur ein Beginn. Vielleicht geht der Politikojournalismus dann auch tatsächlich noch in weitere europäische Länder. Das wird man sehen. Aber ich glaube, die Qualität, das Wissen global zu vernetzen, das macht uns aus. Und daran arbeiten wir natürlich, dass sich das immer weiter verbessert. Und wir sprechen jetzt hier über Europa, aber wir können natürlich genauso auch über den transatlantischen Journalismus sprechen, über das, was bei den US-Präsidentschaftswahlen vor uns steht. In diese Richtung spielt dann auch dieses Treffen in Washington. Auch da haben wir ja die große Stärke, dass Politico schon ganz lange dabei ist, seit 2007. Und es geht eigentlich für uns jeden Tag darum, das entscheidende Wissen aus den entscheidenden Städten auch in alle anderen Städte zu transportieren.
Wie wichtig ist Ihnen denn das Feedback von Leserinnen und Lesern? Ich habe neulich eine Reaktion von Ihnen gelesen, da bezogen Sie sich auf eine Leserin, die gesagt hat, Sie sollten mal schneller einsteigen in die Themen. Das haben Sie dann auch direkt gemacht.
Ja, ich finde schon, dass ein journalistisches Produkt doch auch ein Mitmachprodukt sein sollte. Also mir geht es schon darum, eng mit meinen Leserinnen und Lesern mit dem Berlin Playbook in Kontakt zu sein. Und wenn mir dann jemand was schreibt oder mich anspricht, dann setze ich das auch einfach manchmal nur direkt um, weil ich auch zeigen möchte, dass wir in einem Dialog sind miteinander, weil ich auch offen dafür bin, wie wir besser sein können oder was wir noch mehr machen können und weil es auch einfach Spaß macht, mit den Lesern zu interagieren. Ich empfinde das nicht als Closed Shop. Es ist nicht so, dass wir irgendwie etwas rausbringen und dann war es das mit der Kommunikation, sondern wir möchten auch als Berlin Playbook, als Politico in Deutschland, in Europa auch damit wachsen, was die Leserinnen und Leser von uns wollen. Und in diesem Kontext ist das zu verstehen.
Jetzt haben wir noch so 30 Sekunden. Wie weit sind wir denn noch entfernt von einer europäischen Öffentlichkeit?
Also, wenn es nach mir geht, dann sind wir auf dem besten Weg dahin. Politico ist ein Medium, das eigentlich eine politische Öffentlichkeit schon seit 2015 darstellt. Wir bringen das jetzt nach Berlin und wir haben das Gefühl, wer uns liest, der bekommt schon politische Öffentlichkeit. Und wenn das in anderen Medien dazu führt, dass nachgezogen wird, dann finde ich, ist das für alle gut.
Warum sich das Nachrichtenformat Politico aus dem Hause Axel Springer für Europa interessiert. Darüber habe ich mit dem Executive Director des neuen Playbooks Newsletters Gordon Ripinski gesprochen. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Vor einigen Wochen, da wurde in der Politik wieder einmal über das Thema Organspenden gesprochen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann schlug dabei etwas vor, das er Widerspruchslösung nennt. Dass einem also Organe entnommen werden dürfen, solange man nicht widerspricht. Eine Widerspruchslösung, gibt es die? Und was ist das überhaupt für ein Wording? Ein Sagen und Meinen dazu von Stefan Fries.
Medias Res. Was halten Sie vom Ansatz, dass jeder automatisch als Organspender gilt, außer man widerspricht aktiv? Das gibt es ja bereits. Stichwort Widerspruchslösung.
Die meisten europäischen Länder haben inzwischen eine Widerspruchslösung.
Aber sie wünscht sich die Widerspruchslösung auch in Deutschland.
Daniel Seehofer hatte auf eine gesetzliche Widerspruchslösung gehofft.
Widerspruchslösung.
Widerspruchslösung. Widerspruchslösung.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
In der Debatte darüber, mehr Organspender zu gewinnen, geht es um verschiedene Modelle. Eins sieht vor, dass alle Menschen automatisch erstmal als Spender gelten, sofern sie nicht widersprechen. Das wird als Widerspruchslösung bezeichnet. Im Moment gilt in Deutschland die sogenannte Entscheidungslösung. Das heißt, Organe und Gewebe dürfen nach dem Tod nur entnommen werden, wenn die verstorbene Person dem zu Lebzeiten zugestimmt hat. Alle Modelle werden auch offiziell als Lösung bezeichnet. Dabei bleibt offen, ob das Problem, dass es zu wenig Organspender gibt, damit tatsächlich gelöst wird. Zumal nach früheren verfügbaren Daten weder das eine noch das andere tatsächlich das Problem löst. Der Begriff Lösung beschönigt. Medien sollten daher passender von einer Widerspruchs- oder Zustimmungsregelung sprechen.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Anna Engelke wird neue Leiterin im ARD-Hauptstadtstudio. Gemeinsam mit Markus Preis, der das Studio künftig leiten wird, und Matthias Deiß. Und sie wird im Wechsel mit ihren beiden Kollegen auch den Bericht aus Berlin moderieren. Soweit so gut. Wir erwähnen das an dieser Stelle, weil Engelke von 2017 bis 2022 Sprecherin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war, vorher lange Zeit für den NDR tätig war und auch dorthin nach 2022 zurückgewechselt ist, weil der Sender ihr vertraglich ein Rückkehrrecht eingeräumt hatte. Das sorgt nun für Kritik. Zu Recht. Das habe ich vor der Sendung den Medienwissenschaftler und Professor für Medienethik an der Uni Erlangen-Nürnberg, Christian Schicher, gefragt.
Also ich kann die Kritik auf jeden Fall nachvollziehen, weil dieses Hin- und Herspringen zwischen ja, einer politischen Amt und der journalistischen Tätigkeit sicherlich denjenigen Vorschub gibt, die sagen, also wir haben so etwas wie Staatsmedien, Staatsfernsehen. Die Abgrenzung ist nicht da. Eigentlich sollten ja die Journalistinnen und Journalisten die Mächtigen kontrollieren. Und wenn da solche Verbindungen da sind, hat das sicherlich ein Geschmäckle und das kann ich durchaus nachvollziehen.
Wobei das Phänomen ja nicht neu ist. Also wir kennen das schon von und selbst davor, aber von Ex-Kanzler Schröder. Der hat ja auch mal diesen schönen Satz gesagt, Bild, Bams und Glotze. Folgerichtig hatte er den Bildjournalisten Bela Ander mit an Bord. Dann gab es Steffen Seibert, erst Nachrichtenjournalist beim ZDF, dann Regierungssprecher unter Merkel, jetzt Botschafter in Israel. Wenn es diese Art von Nähe doch schon immer gegeben hat, gehört sie dann nicht auch zum Politikjournalismus einfach dazu?
Also ich würde ja auch nicht grundsätzlich sagen, dass man das verbieten sollte. Also das Erste ist natürlich, dass man es transparent macht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Sie haben ja einige Fälle schon angesprochen. Also Ulrich Wilhelm ist sicherlich auch ein sehr bekannter Fall. Ja. Der Regierungssprecher war dann Intendant vom Bayerischen Rundfunk.
Also Ulrike Demmer könnte man noch nennen.
Ganz genau, vom RBB. Also da gibt es sicherlich viele Fälle und das ist grundsätzlich legitim. Natürlich können Journalisten und Journalistinnen auch PR machen und auch Regierungs-PR machen. Die Frage ist nur, ob das tatsächlich ein Geschmäckle hat und wie das insgesamt ankommt. Also ich würde jetzt im Fall Anna Engelke jetzt einfach mal einen Vorschlag machen, der vielleicht sinnvoll ist. Also die Problematik ergibt sich ja vor allen Dingen, wenn Frau Engelke dann Gesicht ist für Bericht aus Berlin und dann Interviews zu führen hat mit SPD-Politikern und Politikerinnen und dann gegebenenfalls auch eine gewisse Nähe da ist. Also es wird ja jetzt versucht, das durch die angebliche Überparteilichkeit von Steinmeier so ein bisschen wegzuwischen, aber die Problematik bleibt ja da. Also mein Vorschlag wäre, wenn ich über so einen Fall zu entscheiden hätte, dass die durchaus bei der ARD natürlich arbeiten kann und einsteigen kann, aber es wäre vielleicht gut, wenn sie in der Redaktion mitarbeitet und nicht unmittelbar dann im Gespräch genau das nicht so leisten kann, wie es geleistet werden müsste, nämlich zum Beispiel kritische Fragen zu stellen. Also es wäre doch gut, wenn eine quasi unbelastete Person dann das Fernsehgesicht der ARD ist und Frau Engelke einfach eine andere Funktion hätte.
Um zu verstehen und zu vermitteln, was in der Politik los ist, ist es doch einfach hilfreich, sich selbst Zugang zu eben solchen Kreisen zu verschaffen. Also sonst berichte ich ja über Dinge, die ich selbst vielleicht noch gar nicht richtig verstanden habe. Steht der Politikjournalismus da nicht vor einem echten Dilemma?
Ja gut, das Dilemma ist ja immer irgendwie da, weil Verbindungen da sind, die müssen ja auch da sein. Also Politik und Journalismus ist immer der Austausch zwischen Publizität und Information. Also die Politiker und Politikerinnen möchten, dass über sie berichtet wird und die Journalisten und Journalistinnen sind von den Informationen abhängig. Das ist soweit und richtig und gut. Es gibt Pressereisen, also Regierungschefs werden von einem Tross von Journalisten und Journalistinnen begleitet. Da gibt es natürlich immer eine gewisse Nähe, aber ich würde vermeiden, tatsächlich Situationen zu schaffen, wo diese Nähe tatsächlich dann auch noch live im Fernsehen präsentiert wird, zum Beispiel durch ein Interview.
Wenn es um die Nähe zu Regierungskreisen geht, dann stehen ja vor allem die Öffentlich-Rechtlichen schnell in der Kritik, weil sie ja qua ihrer Existenz zur Staatsferne verpflichtet sind. Wenn es also Mitarbeiter des Öffentlich-Rechtlichen in die Regierung wechselt und nach einer gewissen Zeit zurückkommt, dann hat er de facto doch sehr staatsnah und nicht staatsfern gearbeitet, oder?
Das ist so. Deshalb wird ja in anderen Zusammenhängen darüber nachgedacht, wenn zum Beispiel ein Politiker oder eine Politikerin in die Wirtschaft wechselt, dass da ja eine gewisse Zeit einfach ins Land gehen sollte, bevor dieser Wechsel erfolgt, um da einfach eine gewisse Distanz, auch wenn es nur eine zeitliche Distanz ist, gewahrt bleibt.
Und wenn wir jetzt nochmal auf den Fall Anna Engelke zurückkommen, der ganze Interessenkonflikt wäre da doch behoben, wenn der Sender grundsätzlich seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kein Rückkehrrecht in den Verträgen einräumte. Das passiert aber immer wieder. Warum?
Ja, das ist sicherlich juristisch auch nicht ganz unproblematisch. Also mein Plädoyer wäre tatsächlich, die Menschen, die so eng in der Politik über Jahre beruflich aktiv waren, einfach nicht in die erste Reihe zu stellen. Und ich finde auch, dass die ARD so viel gute und gut ausgebildete Journalisten und Journalistinnen hat, die jetzt quasi nicht belastet sind durch ein politisches Amt oder eine politische Tätigkeit, dass man die doch dann quasi unverfänglich und ohne dieses Geschmäckle dann an den passenden Ort bringt. Vielleicht erlauben Sie mir noch einen kurzen Hinweis, wie das an der Uni gehandhabt wird. Wenn ich beispielsweise als externer Gutachter in einer Berufungskommission sitze und es geht um die Beschäftigung eines neuen Kollegen, einer neuen Kollegin als Professor oder Professorin, dann ist als erstes das, was geklärt wird, die Frage der Befangenheit. Auch das finde ich vom Grundsatz sehr sinnvoll, also dass nach Möglichkeit eine möglichst breite Distanz gewahrt werden sollte, denn dass da natürlich quasi eine offene Flanke aufgemacht wird, wo man letztendlich dann auch durchaus eine fundierte Kritik üben kann, das sollte aus meiner Sicht verhindert werden und nach Möglichkeit sollten nur die Menschen im Journalismus, im Fernsehen beispielsweise Interviews führen, die möglichst unbelastet das dann auch machen können.
Über das Hin- und Herspringen zwischen Journalismus und Politik sprach ich mit dem Medienwissenschaftler Christian Schiecher. Es gibt in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, private Radios und freie Radios. Letztere sind ein wichtiger Teil einer freien Medienlandschaft mit einem bunten politischen und durchaus meinungsstarken Programm. In Nürnberg sendet das freie Radio Z seit bald 40 Jahren, aber jetzt geht im Sender die Sorge um, dass sie sich das Senden bald nicht mehr leisten können. Denn auch wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier kein Geld bekommen, ist ein Radiosender eine teure Angelegenheit. Philipp Artelt berichtet.
Und dann ist da die Musik und alles so, wie ich weiß nicht, wo was ist. Und ja. Muss
Sonntagabend. Im dritten Stock eines Nürnberger Hinterhofhauses liegt das Studio von Radio Z. Dieter Radke und Maggie Bernreuther bereiten ihre Sendung vor. Strafzeit, 2 Stunden Live-Radioprogramm für Menschen im Gefängnis.
Also die haben tatsächlich, sag mal, alle ihr Radio, die kann man kaufen oder ausleihen oder. Die wissen ganz genau, ab 18 Uhr fängt es an, dann sitzen die vorm Radio und hören eben Strafzeit.
Die Häftlinge schreiben Briefe an die Redaktion und die Familien draußen schicken Grüße zurück in den Knast.
Wir lesen tatsächlich jeden Brief vorher durch, nicht, dass da irgendwelche Geheimcodes oder was auch immer übermittelt werden. Aber in der Regel ist es so, dass es Liebesbriefe sind.
Jetzt bin ich da. Hallöchen, hallihallo zur Strafzeit. Hallo, sagt Maggie.
18 Uhr im Studio startet Maggie die Sendung. Dieter betreut derweil noch ein paar Gäste, Mama Steffi und ihre 2 Jungs Niklas und Elias, die heute live ihren Papa im Gefängnis grüßen werden. Die 4 gehen durch die knarzende Tür ins Studio. Die ist wie alle Türen hier voll mit bunten Aufklebern. Christopher Street Day, Feminismus ist geil, kein Sex mit Nazis. Das Studio, angestaubte Plattenspieler, das Mischpult so alt, dass es kaum noch Ersatzteile dafür gibt. Hier wird Radio mit Liebe gemacht und nicht mit Perfektionismus.
Menschen wie du sind echt nicht zu ersetzen, weil wir uns beide sehr schätzen.
Maggie liest die ersten Grüße vor und dann sind auch schon Steffi und die Kinder dran.
Wer will als erstes?
die Kinder wollen. Also, dann macht los. Jetzt kannst du da oben reinsprechen.
Ich hab den Papi ganz doll lieb, bis zum Mond und wieder zurück.
Und jetzt kommt Zone Nummer 2.
Diese Woche habe ich erfahren, dass ich in einem Fußballturnier mitmachen darf und im Finale auf dem Grund des Max-Morlock-Stadions spielen darf.
Dieter und Maggie engagieren sich seit über 10 Jahren bei Radio Z. Sogar die Musik für ihre Sendung kaufen sie vom eigenen Geld. Jetzt machen sie sich erstmals große Sorgen. Die BLM, die Aufsichtsbehörde über die bayerischen Privatradios, könnte die Förderung des freien Radios stark zurückfahren.
Das entspringt aus einem Telefonat von unserer Geschäftsführerin mit der Bereichsleiterin bei der BLM, die ihm wörtlich wohl gesagt hat, ja, es müssten ja Kosten eingespart werden von 30.000 Euro, aber wir haben nichts Schriftliches von der BLM, gar nichts. Wir haben jetzt noch Zeit bis Juni und wissen eigentlich noch gar nichts.
Die BLM kommentiert nicht, ob die 30.000 Euro in dem Telefongespräch wirklich gefallen sind. Von einer Streichung sei jedenfalls nicht die Rede. Man geht von einem Missverständnis aus. Jedenfalls wundert man sich über die Vorwürfe. Die Zusammenarbeit mit den freien Radios sei eigentlich sehr gut. Und derzeit verhandle man mit der bayerischen Staatsregierung, damit die Förderung in gleicher Höhe verlängert wird. Auch bei Radio Z bestätigen sie die bisher gute Zusammenarbeit mit der Rundfunkaufsicht. Keine Selbstverständlichkeit im konservativen Bayern.
Mein Empfinden ist, dass auch die BLM das sehr wertschätzt, was wir hier machen. Wir sind ja auch mit mehreren Preisen auch schon ausgezeichnet worden.
Erst vor ein paar Jahren hat die Opposition einen Vorschlag gemacht, die Förderung freier Radios stärker im Gesetz festzuschreiben. Im Parlament ist der Entwurf durchgefallen. Bei Radio Z würde man so eine sichere Finanzierung begrüßen. Verlassen wollen sie sich aber nicht mehr drauf.
Und haben uns da jetzt auch ein bisschen drauf ausgeruht. Also jedes Jahr war wieder irgendwie die schwarze Null am Ende, aber Rücklagen, sowas kannst du vergessen halt. Aber wir auch vom Persönlichen her können auch so nicht mehr weitermachen.
Jetzt gehen sie in die Offensive. Spendenaufrufe, Werbung um neue Vereinsmitglieder. Das freie Radio soll auch finanziell ein bisschen freier werden.
Mal sehen, ob dieser Wunsch dann auch in Erfüllung geht. Philipp Artelt berichtete über den freien Hörfunksender Radio Z, der nach 37 Jahren um seine Zukunft bangt. Ein Dialog aus den Mündern zweier weiblicher Säuglinge, Marigold und Rose, wie das wohl klingt. Das ist jedenfalls das erste Prosawerk der Lyrikerin Louise Glick, das der Büchermarkt vorstellt, gleich nach den Nachrichten. Für Medias Res war Antje Allroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Nachmittag.